Willkommen bei Energiedosis, dem Praxis-Podcast für Energieversorger. Hier verraten euch spannende Macherinnen und Macher, wie sie die Energiewelt von heute und morgen ganz konkret gestalten. Unsere Gäste teilen ganz offen und ehrlich ihre Praxiserfahrung, berichten über Erfolge, aber auch Herausforderungen und wie sie diese in Chancen umwandeln. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Willkommen zur zweiten Energiedosis-Sommerfolge aus dem Archiv. Ich bin Hanna Simon und heute dreht sich alles um Phishing, Deepfakes und Datenklau. Alle 14 Sekunden findet ein Cyberangriff auf Unternehmen statt. Das belegt eine aktuelle Studie von Nordpass. Und auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, bewertet die Bedrohungslage in Deutschland weiterhin als besorgniserregend. Neue Gefahren entstehen dabei insbesondere durch generative KI, die Angriffe wie Phishing und Deepfakes erleichtert und professionalisiert. Und auch im Jahr 2025 wurden zahlreiche Unternehmen in Deutschland Opfer von Cyberangriffen, wie zum Beispiel zuletzt Rheinmetall bei einem Datendiebstahl oder Vorwerk mit Ransomware. Sind Unternehmen jeder Größe betroffen, von Mittelständlern bis hin zu Konzernen. Was kann ich also als Unternehmen tun, um mich zu schützen? Darüber hat mein Kollege Claudio Latorre vor einiger Zeit mit Christoph Aretz gesprochen. Christoph Aretz ist Leiter der Stabsstelle IT-Management bei Regionetz und ein echter Experte. Die beiden beleuchten im Gespräch, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter im beruflichen, aber auch im privaten für das Thema Cybersicherheit sensibilisieren können. Und für alle von euch, die das Thema spannend finden, haben wir in den Shownotes auch noch einige Serienempfehlungen hinterlegt. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt, dann schreibt uns das doch sehr gerne in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch aber erst einmal viel Spaß beim Reinhören.
Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das war tatsächlich noch vor der Gründung der Regionetz, vor 2018, saß ich bei meinem Chef im Büro und wir haben über das Thema Informationssicherheit, IT-Sicherheitskatalog 1.0 und so gesprochen und Zertifizierung, na, 27001 und so weiter. Erstmal ein sehr trockenes Thema, weil es war eine Verpflichtung oder ist eine Verpflichtung für Netzbetreiber. Ich habe an dem oder zu dem Zeitpunkt die falsche Frage gestellt, meinem Chef, wer soll es denn machen? Ne? Also wenn man halt zur Zeit im Büro ist mit seinem Chef, weiß man meistens die Antwort schon vorweg. Da hatte ich das Thema am Bein und habe mich dann 2016 und 17 mit dem Thema Zertifizierung, 27001, das erste Mal beschäftigt und wurde dann auch ganz schnell aufgeklärt, dass das zwar schon viel mit IT zu tun hat, aber Informationssicherheit doch noch viel mehr ist. Also Informationssicherheit umfasst auch das Telefongespräch im Aldi zur Leitwachte, wenn jetzt irgendwo Netzausfall passiert, wenn man den dann an der Kühltheke groß rausposaunt, sind das auch Informationen, die man irgendwie vorsichtig behandeln sollte, oder wenn der Monteur durchs Netzgebiet fährt und hat den ausgeplotteten Plan in der Windschutzscheibe liegen, dann sollte er beim Aussteigen halt den Druck nach unten legen und nicht irgendwie nach oben an die Windschutzscheibe, weil das auch Informationen sind mit Schaltplänen. Klar, der Teufel ist ein Eichhörnchen und in dem Augenblick müsste jemand da vorbeigehen, im Aldi oder an dem Bulli und genau die Informationen abgreifen, aber solche vielen Berührungspunkte mit sensiblen Informationen führen halt zu einer erhöhten Awareness, auch wenn ich diesen Anglizismus da irgendwie immer blöd finde, aber der trifft es halt, ne? Dass am Ende Menschen sich Gedanken machen müssen, wie verwalte ich Informationswerte? Und in der Krönung oder in der Königsdisziplin ist das dann nachher Datensicherheit, ne? Also wie verschlüssel ich Daten, wie kommuniziere ich über verschlüsselte Kanäle, wie kann ich Netzwerke segmentieren und so weiter und so fort. Das ist die Königsdisziplin, aber das Gespräch am Aldi ist irgendwie die Kreisklasse, in der jeder irgendwie mitspielen sollte.
Bisher ist ja immer so, wenn man Cyber Security oder generell dieses Thema so ein bisschen hinterleuchtet, glaube ich, ist immer der erste Gedanke, ja gut, da geht es um Daten, die ich irgendwo auf dem PC liegen habe, ne? Aber wie du schon sagst, gibt es natürlich auch im Unternehmen da noch viel, viel mehr drumherum.
Es gibt halt so viele Angriffspunkte. Was mir persönlich in letzter Zeit auffällt, sind die ganzen Xing- und LinkedIn-Einladungen, die ich von irgendwelchen Menschen bekomme. Ne? Also mittlerweile lösche ich die einfach nur noch. Das ist zwar in erster Linie vielleicht unhöflich den Personen gegenüber, aber wenn ich so gar keinen Bezug dazu habe, dann ist halt so ein Social Hacking irgendwie ziemlich nah, ne? Also jemand vernetzt sich mit mir, ist dann irgendwie mein Freund bei Xing oder bei LinkedIn und ich teile dann irgendwas und der kann halt von mir dann auch ein Persönlichkeitsprofil relativ einfach abgreifen und damit fängt es halt an, ne? Also mal zu hinterfragen, wer spricht mich denn an oder welche Menschen rufen mich auch an? Also dieser Klassiker Europol hat mich auch angerufen, ne? Und okay. Genau, also kriegt man einen Anruf von Europol, dass man irgendwelche persönlichen Daten hinterlegen sollte. Also das Beste ist einfach auflegen, ne? Also ja.
Ja, ist spannend. Also weil ich habe natürlich geschaut gehabt und es gibt recht viel Material, Studien in Anführungszeichen nenne ich die mal, da sind viele Firmen dahinter, die so eigenständig solche Studien erstellen, aber das Ergebnis so durchweg ist bei allen irgendwie, dass man sagt, ca. 85% aller Angriffe, die man so hat, die starten irgendwie beim Faktor Mensch. Das eine ist ja immer zu sagen, IT-Sicherheit, die Systeme so abzuschotten, dass da keiner von außen rein kann. Aber dass 85% durch den Menschen geht und dass gerade so Dinge wie über emotionale Manipulation passiert und Social Engineering, wie du das so ansprichst, hätte ich gar nicht so vermutet gehabt im ersten Step tatsächlich. Ich dachte auch so, ist vielleicht der Großteil geht über irgendwelche komischen Phishing-Mails oder ne, klick mal hier drauf. Aber tatsächlich ist auch ein Trend zu erkennen, wie du schon sagst, bei LinkedIn, Co., ne, Facebook, um dann da auch über die eigentliche Privatperson bei Facebook, in Anführungszeichen, die Schleuse aufzumachen, um ins Unternehmen reinzukommen. Also
ja, also Faktor Mensch ist das Wichtigste. IT kann ich natürlich absichern. Da sind wir aber bei dem Thema Passwörter und wir diskutieren hier hoch und runter mit den Kollegen Single Sign-On, Länge der Passwörter, Häufigkeit der Aktualisierung von Passwörtern. Da gibt es ja die unterschiedlichen Philosophien. Die einen sagen, das kann auf ewig so bleiben. Die anderen sagen, alle 3 Tage soll das Passwort geändert werden. Und während der ersten Zeit war ich quasi CISO. Mittlerweile haben wir jemanden, der sich da 100% drum kümmert. Und der das auch mit Leidenschaft und doch besser macht, sozusagen, habe ich halt auch gelernt, dass Passwörter halt nicht unbedingt immer hilfreich sind. Also wenn ich jetzt an letztes Jahr an die Flutkatastrophe denke und quasi Katastrophenfall in der Leitwarte, wir haben halt manche Passwörter dort am Whiteboard stehen. Also da denkt man zuerst, okay, ziemlich fahrlässig, aber der Bereich, um da reinzukommen, ist halt doppelt abgesichert. Also dürfen nur ausgewählte Personen rein und die brauchen das Passwort dann im Notfall, ne? Und wenn dann irgendwie gerade Schichtwechsel war und jemand hat das Passwort geändert und hat das irgendwie... Klar, stimmen sich die Kollegen im Schichtwechsel ab, aber haben sie mal nicht getan und dann fängt man an, ein Passwort zu suchen oder wie auch immer, dann ist so ein Passwort einfach hinderlich, ne? Und dann hilft es halt eher, den Personen klar zu machen, dass die Tür nach draußen halt nicht im Sommer aufstehen darf. Ne? Tut sie nicht in der Leitwarte, stand sie auch noch nie auf, aber so als also man sensibilisiert dann diese Informationssicherheit anders, ne? Und sagt dir, das Whiteboard ist halt dein Key Pass safe und den musst du irgendwie anders sichern und da kann man halt, also man muss über den Faktor Mensch gehen, weil alles andere ist irgendwie ergänzend, wenn der Mensch da nicht mitspielt, dann hat man keinen Erfolg bei Cybersecurity, Datenschutz oder Informationssicherheit, wie immer man die Themen auch nennen möchte.
Ja, sehe ich genauso. Also ich hätte tatsächlich auch nichts anderes bei den Studien erwartet. Ich glaube, man selber, wenn man sich manchmal so erwischt, vielleicht jetzt nicht im beruflichen, aber im privaten, man ist irgendwie sehr entspannt, ne, unterwegs. Ich weiß noch, damals, wo hier mit WhatsApp kam, dass da Daten offengelegt werden etc. Und jeder benutzt das aber irgendwie weiter. Ist so irgendwie egal, aber ich sag mal, die schlechteste Konsequenz daraus ist ja, da hängen sich Unternehmen dazwischen, wie Facebook oder, ne, die heißen jetzt Meta, ne?
Meta, ja.
Und die machen ja ganz spannende Sachen dann auch mit den Daten, ne?
Das ist halt der Preis, den man zahlt, ne? Also bei WhatsApp war ich auch mal so proaktiv und habe dann gesagt, mache ich nicht mehr mit, ne? Finde ich irgendwie blöd. Die Konsequenz ist aber jetzt, ist wieder der Klassiker, Kindergartengruppe, Schulgruppe, ist man erstmal raus, ne? Also Sportverein, wie auch immer, hat dann zieht dann zwei Dinge nach sich, dass die eigene Ehefrau dann einen jeden Tag fragt, hast du denn den Termin irgendwie auf dem Schirm? Hast du die Kinder zum Sport gebracht? Weißt du, dass das Training eine halbe Stunde eher zu Ende ist? Da war ich dann ruckzuck zurück bei WhatsApp, so wahrscheinlich konnte ich gar nicht gucken, ne? Also, weil das einfach der Industriestandard ist, ne? Also hört sich zwar blöd an in dem Zusammenhang, aber ist einfach der Standard. Da kann man irgendwie mit den anderen Dingen, mit Signal, mit Telegram und wie auch immer, in unserer Region nicht, ne? Also wenn man jetzt vielleicht Richtung gerade Ukraine und Russland guckt, scheint Telegram ja da einen ganz anderen Stand zu haben, aber bei uns ist WhatsApp einfach der Fakt. Und man bezahlt das am Ende mit seinem Nutzungsverhalten. Also es gibt eine ganz interessante Apple-Werbung, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen im Podcast, die ist irgendwie gerade rausgekommen, wo so eine junge Frau in so ein Antiquariat geht und dort stöbert und sieht dann irgendwie so eine Tür und auf dieser Tür steht ihr Name und darüber steht so Auktion oder Data Auction. Und dann geht sie durch diese Tür durch und sieht dann so einen Saal mit so einem Auktionator, wo der Auktionator dann anfängt, ihre persönlichen Daten zu versteigern. Da sitzen dann irgendwelche komischen Personen im Auditorium, die dann halt ersteigern. Ne? Also Bewegungsprofile, dann Einkaufsverhalten, Hobbys, Social Media, Pfade, was auch immer. Und Apple wirbt halt dafür, dass man das irgendwie in der Software, in der iOS-Software halt auch deaktivieren kann und so etwas mehr die persönlichen Daten halt schützt, aber da muss man sich halt nichts vormachen. Alles, was kostenlos im Netz ist, bezahlt man halt durch Daten, ne? Also durch deine und meine Daten, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch Teil da, die Mitarbeiter und Kollegen auf Stand zu bringen, ne? Ist doch nicht immer selbstverständlich, dass das jeder weiß, glaube ich, ne?
Genau, also weil es war ja ganz schnell der Wunsch da, auch vor, also dass wir irgendwie WhatsApp im Unternehmen einführen, dass wir doch irgendwie einen Kommunikator haben, wie auch immer. Und wir haben uns dann für ein eigenes Chat-Tool entschieden, also von MetaMost haben wir einen eigenen Server aufgesetzt und nutzen das als internes Chat-Tool. Das leidet halt ein wenig daran, weil es nicht mehr kann als andere. Also da sind wir wieder bei dem WhatsApp-Punkt. Also wir haben halt WhatsApp-Nutzung ausgeschlossen. Es nutzen auch wenige. Am Ende kann man es jetzt nicht komplett eliminieren, weil unsere privaten oder unsere iDevices haben wir für die private Nutzung geöffnet. Wir haben keine Apps ausgeschlossen. Aber es passiert halt tatsächlich, dass wir betriebliche Kommunikation auch über WhatsApp haben, ne? Also das habe ich jetzt nie gesagt, ne? Auch hier ins Auditorium nicht. Ist dem CISO und mir ein Dorn im Auge, aber am Ende muss man sagen, wenn das der letzte Weg ist, dann ist es okay, ne? Also ich erinnere jetzt wieder an letztes Jahr, Hochwasserkatastrophe. Da war durchaus eine Hürde, einen Netzwerkdrucker ans Drucken zu kriegen, ne? Um Schichteinsatzpläne aus dem PC rauszubekommen, ne? Und wir haben dann kommuniziert über iMessage und über Telefon, um die Kolonnen anzusprechen, weil wir in dem Augenblick nichts anderes hatten. Also es sollte nicht der Standard sein. Für Notfall okay, aber das ist halt, wie du eben sagtest, weisen wir schon darauf hin, dass sowas wie WhatsApp halt im dienstlichen Bereich nicht gut ist, ne? Und wir da andere Tools haben und die dafür nutzen möchten.
Okay, du hast vorhin kurz einmal das Thema Ukraine eingeworfen. Ich meine, das ist ja eins der präsentesten Themen. Und drumherum in den Medien hört man ja auch, dass nicht scheinbar, sondern dass die Attacken auf Unternehmen seitdem ja nochmal extrem zugenommen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich dich das fragen darf, aber ist es bei euch auch so, dass ihr ein verstärktes Aufkommen an Angriffen seht? Ne? Ich glaube, viele Mails werden vorab schon abgefischt wahrscheinlich. Aber ist da eine steigende Tendenz auch bei euch sichtbar?
Also wir sind da ganz gut mit dem BSI vernetzt, weil wir selbst in Arbeitsgruppen beim BSI aktiv sind. Und zu Beginn des Ukraine-Konflikts gab es ja auch ein extra BSI-Ukraine-Newsletter. Und wir haben halt schon, wir haben halt schon vermehrt Angriffe auf die Infrastruktur aus Osteuropa und so festgestellt, also die dann an der Firewall hängen bleiben. Wir haben dann auch entsprechende IP-Kreise auch einfach ausgeschlossen, dass wir von dort gar keine Zugriffe mehr zulassen. Also haben wir auch jetzt in unserem Unternehmen auch keinen Bedarf. Also unsere Homeoffice-Regelung geht jetzt nicht so weit, ne, dass einer dort sitzt, der dann irgendwie über seine Infrastruktur bei uns zugreifen müsste, sodass wir sie auch guten Gewissens auch ausschließen konnten. Ja, man konnte das beobachten. Wir haben auch unsere Software danach durchleuchtet, wo sie denn herkommt. Also dieses klassische Kaspersky-Thema hatten wir halt auch. Weiß man jetzt nicht, ob Kaspersky ein Bauernopfer in dem ganzen Thema ist, ja oder nein, habe ich so keine richtige Meinung zu, aber wir haben es auch von Kaspersky jetzt getrennt. Wir hatten das auf den Endgeräten als Virenschutz und haben gesagt, ist zwar ein Schweizer oder englisches Unternehmen, aber ganz viel Entwicklung und Forschung sitzt in Moskau. Und wir haben gesagt, okay, ein kleines Risiko können wir da ausschließen und haben jetzt einen anderen Antivirenschutz, war das durchaus ein Thema. Ist aber jetzt aktuell, hat sich das wieder normalisiert. Also stellen wir jetzt nicht mehr fest, dass da überproportional mehr Angriffe kommen als vor einem Jahr.
Okay, spannend zu hören. Wenn ihr, ich meine, um das ein bisschen zu konkretisieren, was habt ihr für Werkzeuge im Einsatz, beziehungsweise was für Maßnahmen ergreift ihr jetzt, um so eine Awareness bei euren Mitarbeitern zu erzeugen? Also wirklich, damit die ein Bewusstsein dafür bekommen, wo muss ich aufpassen, wo gibt es große Fallstricke, wo soll ich genau hingucken? Sind das standardmäßig einfach Schulungen, wo man einen am Schreibtisch hinsetzt oder in einer großen Runde? Ist jetzt durch Corona wahrscheinlich sowieso eher schwieriger gewesen. Aber so in der Vergangenheit ein Seminar und dann ist gut, oder?
Ja, das haben wir auch mal gemacht, aber da war eben nicht gut, muss man sozusagen. Oder noch vorweggenommen zu den technischen Dingen, kann ich gar nicht so viel sagen. Wenn ich es könnte, würde ich es, glaube ich, nicht sagen wollen, welche konkreten Werkzeuge wir für die technische Absicherung einsetzen. Wir haben halt ein segmentiertes Netz, also ein Prozessnetz und ein Büronetz, was schon mal sehr hilfreich ist, um es einfach physikalisch zu trennen. Was wir für die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, also da kann ich mehr zu erzählen. Gestartet sind wir tatsächlich mit dem Thema, was ist Datenschutz, was ist Informationssicherheit, was ist Awareness, in so einer klassischen Frontal-Geschichte, dass man über ein Schulungswerkzeug bei uns im Haus, ist das Decova, wo wir auch die Arbeitssicherheit drüber schulen, auch ein- oder zweimal im Jahr entsprechende Schulungen den Mitarbeitern zugewiesen haben. Das war dann eine Pflichtunterweisung. Und man durfte dann im Rahmen von 13 bis 17 PowerPoint-Folien die durchflitschen und am Ende 5 bis 8 Fragen beantworten, in der Hoffnung, dass denn was hängen bleibt. Wir flankieren das indirekt durch eine ITM-Umfrage, die wir jedes halbe Jahr machen, wo wir auch schon mal das Thema Informationssicherheit abgefragt haben. Ob das überhaupt bekannt ist, wo man es dann im Intranet findet. Und genau.
Das war gemein.
Genau. Und wenn man dann feststellt, dass da ein Teil der Kollegen sagen, Informationssicherheit habe ich schon nie gehört, ne? Dann fragt man sich schon, wie denn die Pflichtschulung abgeschlossen wurde. Aber ich glaube, jeder von uns hat auch mal so eine Pflichtschulung irgendwie durchgeflitscht und am Ende mit gut Glück irgendwie 3 Fragen beantwortet und hat dann gesagt, danke, muss ich zum Glück nicht wieder machen. Das hat uns schon so ein bisschen gefrustet, weil Ich hatte eben berichtet, dass ich wie die Jungfrau zum Kinde zu dem Thema kam und zuerst war das für mich schon eher etwas Leidvolles, nach einer ISO-Norm zu arbeiten und das tun zu müssen. Das entspricht nicht normalerweise meiner Kreativität, aber ich merke halt, dass das Thema Informationssicherheit, also das ist halt aus meinem Berufsleben auch in mein restliches Leben übergeschwappt, ne? Dass ich schon mal überlege, wenn ich irgendwo was ausfülle, muss ich da jetzt das Häkchen für den Newsletter setzen oder klar gibt es Fotoaktionen in der Grundschule, dass man zumindest auch seine Familie mal da etwas für sensibilisiert. Ich fand das ganz interessant. Ich habe mit einer Norwegerin gesprochen, eine norwegische Kollegin, die ist mittlerweile jetzt schon was älter und hat jugendliche Enkelkinder. Und in Norwegen ist es wohl gang und gäbe, dass auf Privatpartys keiner Fotos macht.
Okay.
Fand ich krass. Also fand ich tatsächlich eine interessante Entwicklung, weil meine Mädels sind 10 und 8, das ist noch nicht so, aber wenn man jetzt dann nochmal 5 bis 6 Jahre drauf rechnet, könnten ja schon ein paar peinliche Fotos entstehen, wenn ich an deine und an meine Jugend denke. Ja. Also nicht, dass wir uns da kannten, aber da würde man nicht alles im Netz sehen wollen. Und das finde ich interessant, wenn da zumindest die Jugendlichen in Norwegen sagen, ja, wir haben es verstanden, ne? Also, dass wir das irgendwie nicht veröffentlichen wollen. Und
krass, ja.
Dieses Bewusstsein wollen wir natürlich im Unternehmen auch bei allen Kolleginnen und Kollegen irgendwie hervorrufen. Ne? Das ist ein stetiger Prozess. Also mit einer Schulung im halben Jahr haben wir festgestellt, kommen wir da nicht irgendwie zum Ergebnis. Und der Sven Greven, unser CISO, hatte auch schon vor 2 Jahren ein interessantes Tool oder ein interessantes Werkzeug vorgestellt. Das nennt sich KnowBefore und die gehen das Thema irgendwie anders an. Also die sind damit nicht gestartet, aber mittlerweile ist deren Zugpferd eine Serie, die so im Netflix, Amazon Prime Stil gedreht wird, wo man quasi Alltagssituationen mit Datenschutz und Informationssicherheit widerspiegelt. Also es geht da in der Serie um einen Hacker, der wird in ein Unternehmen eingeschleust und der soll halt Daten abgreifen. Und das ist irgendwie total spannend, weil die erste Folge ist so, der sitzt halt vorm Eingang und beobachtet die Leute, die rauskommen und dann kommt halt irgendein Besucher raus und er geht halt ziemlich energisch auf diese Besucherin zu und sagt, ja, Besucherausweise müssen Sie abgeben, geben Sie ihn ruhig mir. Zack, hat er einen Besucherausweis, ne? Geht rein, ist drin. Zieht sich 2 Kaffees am Automaten, hat beide Hände voll, ne? Jeder macht ihn die Tür auf, ne? Keiner fragt, wer er ist, wo er hin will. Alle hilfsbereit, ne? Dann nächster Fall ist, dass er sagt, ja, er hätte einen Vorstellungstermin beim Leiter IT. Dann wird er irgendwie in die IT-Abteilung hingeführt und wird dann da hingesetzt. Und die Person, die ihn da hingebracht hat, die geht halt weg und sagt irgendwo Bescheid. Und am Ende, das sind immer so 5-6 Minuten Filme, hat man so eine Zusammenfassung, wo die Situation aufgelöst wird, ne? Also Besucherausweise einsammeln, keine Person, die man nicht kennt, durchs Drehkreuz lassen, durch die Tür lassen, wie auch immer. Ist ja nicht, dass, also wir haben auch hier verschiedenste Drehkreuze am Unternehmens-Ein- und Ausgang und klar hat man da schon mal seine Karte irgendwie mal hingehalten, den man jetzt kannte natürlich, ne? Aber kann man sich ja nicht freisprechen, dass das mal ein neuer Kollege, neue Kollegin ist und weiß man halt nicht, ja. Ne? Dann Gäste nicht unbeaufsichtigt lassen und das ist halt dann tatsächlich eine Story, die dahinter steckt. Ne? Da ist man so ein bisschen angefixt, so interessiert mich, wie geht's denn jetzt weiter? Weil ganz am Ende ist dann immer so ein Cliffhanger, dann ruft halt der Auftraggeber irgendwie an, bist du drin? So, ja.
Jetzt spoiler aber mal nicht zu viel, sonst kann man das nachher gar nicht mehr gucken. Ne? Das
genau, das kann man sogar. Aber das sind so, das ist so ein, das haben wir jetzt angefangen von einem halben Jahr. Wir haben dann eine Pflichtschulung mit Kevin Mitnick, das ist der Chief Operating Hacker von KnowBe4, also ein Mensch, der von der amerikanischen Justiz zu 5 Jahren IT-Abstinenz verurteilt wurde. Also
okay.
Der hat so
spannend.
Genau, sich in alle Netze der amerikanischen Regierung eingehackt und den haben sie einfach weggesperrt. Ne? Zwar nicht nett, aber den haben sie 5 Jahre quasi das Kabel abgeschnitten. Der hat das halt mitentwickelt und hat jetzt anscheinend die Seiten gewechselt. Und die erste Schulung ist also interaktiv, dass mal 2, 3 Folien gezeigt werden, so kurze YouTube-Filme oder im YouTube-Style mal so 1, 2 Minuten Inhalte. Und am Ende muss man auch wieder Fragen beantworten. Aber die sind gar nicht so einfach. Also beim ersten Mal habe ich gedacht, ich guck mir das auch so nebenbei an, weil man muss auch alle 1 bis 2 Minuten weiterklicken. Ne? Also es ist nicht nur ein Berieseln, sondern man muss auch aktiv dranbleiben. Dauert so eine Viertelstunde, diese erste Schulung. Und die Fragen, die sind halt schon gut gestellt. Ne? Sodass man auch mal drüber nachdenken muss und okay. Und wir haben dann quasi die Standardschulung damit beworben, dass wir danach dann andere Inhalte freischalten. Dass wir dann sagen, okay, dann gibt es die ersten 3 Folgen dieser Serie, sodass man so ein bisschen auch das Interesse an dem Thema weckt. Und wir haben 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen und nach der ersten Woche hat halt 80% die Pflichtschulung durch.
Boah.
Das, okay. Das fanden wir ziemlich erschreckend, ne? Also, und auch dann, die Pflicht war die erste Viertelstunde mit Kevin Mitnick und danach waren die ersten Folgen freiwillige Inhalte. Die hatten auch von den 80% auch nochmal, weiß ich nicht, 60% oder ähnlich auch geguckt, ne? Wo Leute cool. sagen, okay, das ist, jetzt kann natürlich jemand sagen, 15 Minuten Schulung plus dann 3 oder 4 Filme, 5 bis 7 Minuten. Ja, da sitzt ja einer eine Stunde und guckt Fernsehen im Unternehmen. Ja, finde ich, ist gut investierte Zeit. Weil, und die Unterweisung zum Thema muss ich so oder so durchführen. Also das fragt der Auditor auch, wie wir das tun, ob wir die Kolleginnen und Kollegen in dem Thema unterweisen. Und da haben wir zumindest so einen ersten Erfolg verspürt. Und diese Plattform, die bietet halt mannigfaltig Content in dem Bereich. Also die ist halt international und man kann verschiedenste Sprachen auswählen. Ist jetzt vielleicht bei uns jetzt nicht so, obwohl wir hier so im Dreiländereck Belgien, Holland, Deutschland sind, nicht so wichtig, aber man kann auch in englischer, französischer Sprache, holländischer Sprache und so weiter, könnte man auch Content nutzen. Und die haben halt auch mal so Plakate. Wir haben zum Beispiel so 2, 3 Aufenthaltsräume hier, wo wir jetzt auch einfach Plakate zum Thema Informationssicherheit ausgedruckt haben. Die sind dann so im Stil, jeder kennt irgendwie das weiße Hai-Kinoplakat, wo der Hai irgendwie, wo diese Hai-Schnauze auftaucht von unten nach oben. Das ist irgendwie, da wird irgendwie Phishing thematisiert. Dann gibt es irgendwie was zu Back to Future, irgendwie ist dieser Slogan, erst klicken, dann denken, da drin verarbeitet, wo einfach diese Dinge anders aufbereitet werden. Und die haben auch Spiele zu dem Thema gebaut. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Jetzt sind wir wieder beim Thema Passwort. Kann man halten, was man will, aber jeder kennt irgendwie Jeopardy noch aus dem Fernsehen und dann kann man halt in den verschiedensten Kategorien, sind so 4 Kategorien, sich Punkte Fragen von 100 bis 400 auswählen und man muss irgendwie 1400 Punkte erspielen, um diese Schulung zu absolvieren. Also kann man sich irgendwie 4 schwere Fragen nehmen oder, keine Ahnung, 5 leichte Fragen und muss sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir haben dann den Gruppenleitern auch da entsprechende Zugänge eingerichtet, dass wir gesagt haben, nutzt doch so mal was als Sicherheitsimpuls. Also spielt da mal in eurer Gruppenleiterrunde oder in eurer Gruppenrunde einmal die Woche so ein Spiel. Dauert irgendwie 10 Minuten und kann man auch echt ganz cool online, also in Bezug auf mobiles Arbeiten, Homeoffice, jemand ist im Büro, jemand ist im Besprechungsraum, kann man das auch ganz gut abwickeln. Und bisher ist die Resonanz da tatsächlich gut. Also, dass wir gesagt haben, Mensch, wir kriegen das Thema mal anders verpackt, weil, wie ich schon so ein paar Mal durchgeklungen ist, kann man ja mit Informationssicherheit oder Datenschutz auch die Leute durchaus auf die Bäume jagen. Ne?
Ja.
Ist jetzt nicht so sexy.
Ja, würde ich sagen. Sexy ist der richtige Begriff dafür. Ja, ist,
genau.
Ja, aber umso schlimmer ist es ja, wenn es dann ein wichtiges Thema ist, das irgendwie in den Kopf reinzukriegen und dann doch irgendwie attraktiv zu machen. Ne? Deshalb ist es ein spannender Ansatz mit den Videos.
Ja.
Hab das ja ein bisschen verfolgt gehabt, was mir erzählt gehabt davon. Wie würdest du das Thema denn jetzt, oder wie ist euer Plan jetzt in Richtung Zukunft gerichtet bei dem Thema? Ihr habt jetzt die Plattform eingesetzt, jetzt geht es erstmal darum, Erfahrung zu sammeln, wird angenommen.
Wir haben die Kolleginnen und Kollegen dadurch echt schon, kann man so sagen, also schon krass sensibilisiert, weil wir würden gerne als nächstes, jetzt spoiler ich hier, ich hoffe, es hören nicht zu viele Regionetzkollegen im Podcast, irgendwie so eine, also auch mal die eine andere Phishing-Aktion starten.
Mhm.
Die kann man auch dann sehr gezielt machen in dieser Plattform. Also man kann dann zum Beispiel, wenn jemand auf so eine Phishing-Aktion reingefallen ist, dem auch automatisch dann eine Phishing-Schulung zuweisen. Also das kann man so einstellen. Man muss sich auch dann nicht mehr drum kümmern. Also es hilft dann auch dem CISO, das Ding operativ zu handeln. Wir haben halt seit einigen Monaten auch so ein Banner in unseren Mails. Achtung, die Mail kommt von einem externen Anbieter und oder von einem externen Absender. Das ist bei NoBefore leider auch so, dass aus der Plattform heraus die E-Mails versendet werden, und nach dieser ersten Schulung, da hat irgendwie noch keiner nachgefragt, aber als dann die zweite Mail kam mit, für sie sind freiwillige Schulungsinhalte freigeschaltet worden, dann heißt die Adresse zwar regionetz@nobefore.de, aber da hat der eine oder andere echt gefragt, ist das jetzt Phishing, ist das echt? Und wir kriegen ja vielleicht im Schnitt eine Frage pro Tag zu so Sachen, wo Leute tatsächlich auf uns zukommen, und wir hatten letztens in der Personalabteilung eine E-Mail, die in meinem Namen verschickt wurde, juhu, dass ich meine Kontodaten irgendwie gerne anpassen würde, oder beziehungsweise, dass man aufgrund, also ich hätte mein Bankkonto gewechselt und ich müsste meine Daten aktualisieren, und dafür sollte man da auf den Link hier klicken, und also auch eine klassische Phishing-Aktion, und mich hat die Kollegin aus der Personalabteilung angerufen und hat dann gesagt, so Christoph, ist die von dir gekommen? Ich so, nein. aber ich meine, jetzt kannst du natürlich auch keine Waggons mit Früchten da rauskarren, aber es sind ja schon mal kleine Sachen, ne, wo man sagt, das Thema trägt halt Früchte, ne? Also das ganze, die ganze Informationssicherheitsthematik hat dazu geführt, dass wir Dokumente vernünftig klassifizieren, dass Schaltpläne nicht mehr in Büros hängen, wo sie nicht hängen sollen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Leitwachte, da macht es Sinn, dass der Schaltplan an der Wand hängt, aber in den Büros, die nicht im gesicherten Bereich sind, hängen sie halt nicht mehr. Diese saubere Dokumentation, gerade in dem zertifizierten Bereich, also die Bereiche, die im Scope sind, da sagen die Kollegen, das hilft uns auch, unsere Sachen besser zu dokumentieren. Also das entwickelt sich, muss man sagen. Also von dem ganz trockenen Thema und dem klassischen Unterweisen jetzt in Kombination mit etwas mehr interaktiven Inhalten, sind wir da eigentlich optimistisch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also wie gesagt, muss man überlegen, in welchen Intervallen man auch die Kolleginnen und Kollegen damit riezt, denn wir sind ja nicht der einzige Bereich, der sinnvolle, ja, Schulungen macht. Also Arbeitssicherheit ist halt bei uns auch ein ganz großes, klar, Thema, und da wird ja auch unterwiesen und geschult. Und wenn ich jetzt an die Kollegen im Feld denke, die haben ja noch ganz andere Unterweisungen, die sie über sich im Positiven ergehen lassen müssen. Wenn ich die dann noch mit Informationssicherheit einmal im Monat trieze, dann ist es bald auch wieder drüber. Daher ist diese diese Breite der Plattform ganz cool. Also eben das angesprochene Thema Plakate, mal so ein Ding ausdrucken und im Flur aufhängen. Jetzt haben wir zwei große Betriebsstätten und drei oder vier kleine. Das kann man halt schnell machen, ne? Dass man einfach sagt, man hängt halt da mal so ein Weißer Hai-Plakat auf oder Back to Future, wenn ja nur jemand vorbeigeht und drüber schmunzelt, der hat aber schon drüber nachgedacht, ne? Das genau. Reicht ja schon, ne? Also das ist der Impuls, den man da setzen möchte. Ja, also das ist das, was wir jetzt machen wollen, dass wir regelmäßig, unregelmäßig die verschiedensten Möglichkeiten da einfach einsetzen und weg wollen von hier sind drei Folien und lies sie dir mal bitte durch.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz und wir bleiben ja sowieso im Gespräch.
Ja,
da genau. Würde mich mal so der Blick oder die Erfahrung nach so einem Jahr interessieren.
Ja.
Ich gucke auf die Uhr, wir sind sehr weit fortgeschritten und war jetzt sehr kurzweilig, deshalb die abschließende Frage wäre von mir, was würdest du quasi den Netzwerkpartnern empfehlen in dem Bereich? Was wären so drei Maßnahmen, wo du sagst, Leute, nehmt es nicht auf die leichte Schulter oder geht neue Wege?
Das war jetzt die Spontanfrage, ne? Wo du gesagt hast, ich stelle keine spontanen Fragen. Ja, was soll man da empfehlen? Also ich finde den Nobifor-Ansatz schon mal ganz gut. Ob man das jetzt jedem nahelegen muss, weiß ich nicht. Aber das Thema ist halt kein technisches Thema, ne? Also das ist halt am Ende spielen da die Menschen eine Rolle. Ich habe so einen alten Cartoon, da sieht man so einen Boxring in einer Ecke, sind so ist ganz viel IT aufgebaut, da steht dann drunter Cyber Security und in der anderen Ecke steht Human Error Dave, ne? Also ein etwas übergewichtiger Boxer und das ist eigentlich das Thema, man muss diesen Dave irgendwie versuchen zu eliminieren und das können die Netzwerkpartner, glaube ich, gut tun, indem sie das Thema auch immer wieder mal mit aufs Tablett bringen, ne? Also und so Aktionen vielleicht anbieten, so eine Phishing-Aktion oder Informationsmaterial, auch so Kleinigkeiten, dass das jetzt zu bestimmten Anlässen, sei es zur Ferienzeit, vielleicht irgendwie nochmal darauf hinweist, wie man seine privaten Dokumente sichert, dass man irgendwie sich vielleicht in Sachen in eine Cloud legt als Backup oder irgendwie sowas. Ich glaube, darüber bekommt man die Leute am Ende auch im Betrieb eingefangen, ne? Also, dass man vom Privaten halt, dass es da Standard wird und man dann feststellt, Mensch, das mache ich ja eh. Also warum mache ich das hier eigentlich anders, ne? Also zu Hause schließe ich auch die Haustür ab, also in der Regel. Also
außer in manchen ländlichen Regionen, aber ja,
genau.
Stimmt.
Ja. Ja.
Christoph, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier gemeinsam den Podcast aufzunehmen.
Sehr gerne.
Ich könnte jetzt tatsächlich dir noch ein bisschen länger zuhören und noch länger mit dir quatschen.
Ja, danke auch. Wie gesagt, von einem sehr trockenen Thema ist das Thema tatsächlich zu einem spannenden Thema geworden. Und das sollte keiner dem Thema irgendwie verwehren, dass es das werden kann.
Ja, sehe ich genauso. Also jeder, der da jetzt Interesse dran hat und gerade der jetzt gerade zuhört und sagt, wovon spricht der da, kann gerne mal auf uns zukommen. Wir haben da auch was, was wir liefern können. Ich selber habe mir die Intros auch schon angeguckt, die Einspieler von denen. Also ich fand es sehr spannend. Bin ja selber so ein leidenschaftlicher Netflix-Gucker. Mich wird man damit auch kriegen, so eine Schulung zu machen.
Ja.
Sehr gut. Ich danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder abonniert uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.